Herzlich willkommen bei Wiedel TV, einfach anders, zum 25. Mal. Ja, Rainer, ich freue mich sehr, tut mir leid für diese Verzögerung, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, diese Sendung. Es wird ja extrem geteilt, die Leute schätzen diese Zusammenfassung für diesen Corona-Ausschuss. Wir sind, glaube ich, bei Nummer 55 mittlerweile angelangt. Und ich bin sehr gespannt, wenn du magst, bitte nochmal von vorne zu sagen, was da genau gegangen ist. Und dann sind wir sehr gespannt, was du uns zu berichten hast.
Ja, die Nummer 55 hatte den Vorlauf, dass wir jetzt nach so vielen Sitzungen und nach so vielen Erkenntnissen von so vielen unterschiedlichen Experten, Wissenschaftlern, Medizinern, Juristen, Ökonomen, Psychologen nicht mehr sagen können, uiuiui, ob es nicht doch gefährlich ist, dieses Virus, oder Mensch, ob das vielleicht tatsächlich so ist, dass der Drosten-Test Infektionen anzeigt, sondern wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass es hier nie um Gesundheit gegangen ist, sondern dass das, was hier abgeht, weitestgehend gefaked ist, dass also keine echte Corona-Pandemie existiert und auch nie existiert hat, sondern dass hier eine PCR-Test-Pandemie existiert. Was nicht heißt, dass da draußen kein Virus ist, das kann man immer wieder betonen. Es ist irgendwas los, denn es sind ja Leute krank geworden, es sind auch Leute gestorben. Nur das Zwischenergebnis, bei dem wir jetzt sind, ist das, dass dieses Virus jedenfalls nicht wesentlich gefährlicher ist als eine normale Grippe. Warum also dieser ganze Aufwand, wenn doch bei einer normalen Grippe keine Maskenzwänge existieren, jedenfalls nicht bei uns in Mitteleuropa normalerweise, wenn doch da keine Lockdowns existieren, die hat es noch nie gegeben, das ist eine Erfindung der Chinesen und zwar nicht vor 500 Jahren, sondern erstmals jetzt durch Xi Jinping. Und es auch niemals Social Distancing gegeben hat. Warum das Ganze? Um Gesundheit geht es jedenfalls nicht. Also ist die Frage, worum geht es denn dann? Nun, wir wissen, dass es um sehr viel Geld geht, aber dass dieses Geld in erster Linie benutzt wird, um Menschen zu schmieren im weitesten Sinne. Also es geht um Korruption im weitesten Sinne. Es werden Mediziner dazu gebracht, Impfungen, die keine sind, vorzunehmen, obwohl jeder inzwischen weiß oder wissen muss, dass das, was hier verabreicht wird, gentherapeutische Experimente sind und dass es dazu keine wissenschaftlichen Studien gibt, sondern dass diese jetzt gerade am lebenden Objekt durchgeführt werden. Um Menschen dazu zu bringen, dabei mitzumachen, bedarf es entweder viel Geld, das wird benutzt, offenbar in der Medizin, offenbar auch, um Totenscheine zu verändern, um möglichst viel Gefahr vorzutäuschen. Das wird benutzt in den Medien, um dafür zu sorgen, dass nur eine einzige Linie noch beachtet wird. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass es ein Programm der WHO gibt, das nennt sich Infodemic. Das ist eine reine Propagandamaschine, die da abläuft und die dafür sorgt, dass jeder, der nicht auf der WHO-Linie ist, also die sozialen Medien und die Mainstream-Medien, wenn sie nicht sowieso schon gekauft sind, auf jeden Fall aus dem Verkehr gezogen wird, indem man beispielsweise auf YouTubes entsprechende Videos löscht. Das basiert auf dem Infodemic-Programm der WHO. Das ist merkwürdig, das hat man nicht nötig, wenn es wirklich um eine echte Pandemie ginge. Das würden die Menschen von selber merken. Es würde auch keiner zusätzlichen Panikmache bedürfen, denn seit wann sind Politiker darauf aus, in einer gefährlichen Situation die Bevölkerung zusätzlich in Panik zu versetzen? Das Gegenteil muss eigentlich geschehen, nach rationalem Verständnis jedenfalls. Wenn es eine wirkliche echte Pandemie gäbe, würden die meisten Menschen so von selbst all die erforderlichen Maßnahmen mitmachen, ohne dass man sie unter Druck setzen müsste mit Bußgeldern, mit Strafverfahren und so weiter. Und es würde auch keinerlei Schmiergeldes bedürfen. Also das Interessante an dieser Sitzung war, dass wir uns wieder auf vermintes Gebiet weiter vorgewagt haben. Wir haben uns nämlich mal die Frage gestellt, wer steckt denn hinter all dem, was hier abgeht? Und dabei sind wir unter anderem zunächst mal auf die Bilderberg-Gruppe gestoßen. Viele Menschen wissen gar nicht, was das ist. Das ist kein Zufall. Diese Bilderberg-Treffen werden seit zwar 1954 veranstaltet, aber sie wurden ursprünglich geheim gehalten. Wir haben dazu eine Spanierin, eine Buchautorin, Dr. Cristina Martinez Jiménez, befragt. Die wurde übersetzt von Jens Biermann. Sie hat sich zur Bedeutung der Bilderberg-Gruppe auch in der Corona-Krise und deren Absichten, Bilderberg-Gruppe-Absichten für Spanien und darüber hinaus interessiert. Am Anfang hat sie 3 Videos eingespielt. Da sieht man dann die ganzen Figuren, die dabei eine Rolle spielen. Wir haben inzwischen eine ganze Liste derjenigen, die zur ständigen Bilderberg-Besetzung gehören. Aber wir wissen auch, wer da immer mal wieder zu Gast geladen wird und dann begutachtet wird. Passt der dazu? Können wir aus dem jemanden machen, den wir gebrauchen können für unsere Zwecke? Ich hatte am Anfang gleich gefragt, dass ich gerne wissen möchte, wo steht diese Bilderberg-Truppe? Ganz oben, in der Mitte, ganz unten? Welche Rolle hat die? Das wollte sie eigentlich beantworten. Dazu ist es leider nicht gekommen. Wir werden uns mit dem Thema aber noch weiter auseinandersetzen. Ich habe schon viele Zuschriften bekommen. Danach war ich ja in Magdeburg, da war ja Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Das war nicht ganz so toll für uns, aber immerhin aus dem Stand auf 1,6 oder sowas Prozent zu kommen, das war dann im Ergebnis schon ganz gut. Und da haben wir auch aus den Fehlern gelernt. Wir werden für den Bundestagswahlkampf das ein bisschen anders aufziehen als bisher. Jedenfalls sind auch da wieder Menschen auf uns zugekommen, auf Viviane und mich, die dann mehr zu Bilderberg zum Beispiel berichtet haben. Aber das, was wir da festgestellt haben, was uns da erzählt wurde von der Buchautorin, ist also, dass es schon seit 1954 Unterredungen gegeben hat, und zwar auch wegen einer europäischen Regierung. 1954, wir haben immer noch keine, aber sie droht ja jetzt über dieses Konstrukt HERA, Health Emergency Response Agency. Also wenn uns die nationalen europäischen Regierungen zusammenbrechen, was kein Wunder wäre, angesichts der Tatsache, dass da ja lauter, tja, was soll man sagen, Amateure unterwegs sind, vom Schlage Kurz, vom Schlage Macron. Ich meine, wohin man guckt, jetzt soll Frau Baerbock ja als Kanzlerkandidatin gehandelt werden. Wie das geht ohne abgeschlossene Berufsausbildung, alles sehr schwierig. Aber es hat ja gereicht offenbar, ne? Es hat ja gereicht, auch Trudeau in Kanada. Jedenfalls, diese Bilderberg-Gruppe hat schon damals darüber gesprochen, eine europäische Regierung zu finden, über dieses HERA-Konstrukt, das eben angesprochen soll es möglich werden, wenn uns diese europäischen Regierungen zusammenkrachen oder sie abgewählt werden oder sie jedenfalls nicht mehr handlungsfähig sind, dann wird die Brechstange Gesundheit benutzt, die Brechstange Gesundheit, als nächstes dann die Brechstange globale Erwerbung, um die Menschen gefügig zu machen. Das ist das, was hinter dieser Pandemie steckt. Und für dieses HERA-Konstrukt, Health Emergency Response Agency, soll dann, oder über dieses Konstrukt, soll dann Frau Ursula von der Leyen sozusagen der europäische Regierungschef werden. Eigentlich unvorstellbar, aber das hätten wir über all das, was wir bisher erlebt haben, in dieser Corona-Krise auch gedacht, wenn es nicht alles inzwischen eingetreten wäre. Und da hat uns die Buchautorin dann eine Grafik aufgemalt, die war, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, wie folgt aufgebaut. Unten waren große Kapitalsammelstellen, kann man sagen, oder Investitionsstellen, Fonds wie zum Beispiel BlackRock. Da waren auch andere. BlackRock ist aber einer der bekanntesten, deswegen beschränke ich mich auf den. Die sind untereinander auch miteinander verflochten, haben gegenseitig investiert. Wessen Geld liegt da drin? Das der Superreichen. Also ganz unten drunter sind die Superreichen, die packen ihr Geld in diese Vehikel, BlackRock zum Beispiel, und über so ein paar Zwischenschritte investieren dann BlackRock und die anderen in Konzerne, beispielsweise Microsoft, beispielsweise Amazon und so weiter. Und über diese Konzerne übt man dann Kontrolle, weltglobale Konzerne, übt man dann globale Kontrolle aus, indem man zum Beispiel, und das läuft jetzt gerade, bestimmte Wirtschaften zerstört und deren Marktanteile übernimmt. Also im Rahmen dieser Pandemie wird der Mittelstand zerstört, wird der Einzelhandel zerstört. Wer übernimmt das? Zum Beispiel Amazon. Sieht aus wie ein Kollateralschaden. Oh mein Gott, wir müssen uns sehr um die Gesundheit kümmern und da kann es schon mal passieren, wenn ein paar Leute in die Knie gehen. Nein, das scheint kein Kollateralschaden zu sein, sondern das scheint eines der zentralen Ziele zu sein. Die 4 Schritte der Pandemie, ich habe mir da nur 3 aufschreiben können, sind also der geplanten Pandemie, wie wir sie jetzt haben, sind laut der Frau Jiménez diejenigen, erstmal uns alle in Angst und Schrecken zu versetzen. Das hat ja gut geklappt bei 80 oder 70% der Bevölkerung. Die anderen 20, 30 kriegt man nicht. Dann mit den Maßnahmen zuzuschlagen, die alle befolgen. Jetzt habe ich doch die vier Schritte beisammen. Also die Maßnahmen, die alle befolgen und die man befolgen muss, damit man sich daran gewöhnt, gehorsam zu sein und keine Fragen zu stellen. Und als drittes passiert dann offenbar fast wie von selbst, aber eben in Wahrheit nicht als Kollateralschaden, die Zerstörung der Wirtschaft zum Beispiel. Und nachdem dann, das hat uns auch Catherine Austin Fitz, die frühere stellvertretende Ministerin aus den USA für Housing and Urban Development, also für Wohnungsbau, erzählt, nach der Zerstörung, wer übernimmt dann den ganzen Kram, der zerstört ist? Na, genau die Konzerne, in die die Bilderberg-Hintermänner investiert haben. BlackRock nach oben rein in Amazon und Amazon haben der Pandemie zerstört wird. Das ist jetzt sehr simplifiziert, aber so läuft das Schema grob. So ist es uns auch von Catherine Austin Fitz bestätigt worden. Da sind in dieser Bilderberg-Truppe sind offenbar alles, was Rang und Namen hat, versammelt. Rang und Namen im Sinne von Elite, also Leute, die sich für die Elite halten und die sich auch so inszenieren, als seien sie die Elite. Aus meiner Sicht sind andere Menschen die Elite. Einige von denen haben wir jetzt in Magdeburg kennengelernt, aber nicht diese Leute hier. Diese Leute gehören ganz überwiegend vor Gerichte gestellt, vor die Straf- und vor die Zivilgerichte. Innerhalb der EU, das Ganze ist also EU-lastig, Europa-lastig, auch wenn es US-Bezüge gibt über zum Beispiel Henry Kissinger, der auch in einigen anderen solcher globalen Institutionen ist. Bei dem laufen offenbar viele Fäden zusammen. In der EU hat man also ganz bestimmte Personen aus dieser Bilderberg-Gruppe für diese Bilderberg-Gruppe installiert. An der Spitze der EU sitzt Ursula von der Leyen. Sie ist sozusagen Absolvent der Bilderberg-Truppe. Sie ist auf bislang ungeklärtem Wege zur Präsidentin der Europäischen Union Kommission geworden. Es gab ja bis dahin das Einverständnis, dass der konservative und der linke Block sozusagen sich mehrheitlich durch Abstimmungen auf einen Kandidaten einigen, die treten gegeneinander an und derjenige, der dann die meisten Stimmen hat, der wird's. Das ist hier umgangen worden. Plötzlich war Frau von der Leyen da und sitzt jetzt da oben und wartet darauf, dass Überheerer sie dann plötzlich die Führung übernehmen kann, um es mal ganz platt zu formulieren. Was sie dazu qualifiziert, weiß niemand. Denn die anderen Jobs, die sie bisher gehalten hat, die hat sie ja allesamt vor die Wand gefahren. Andere Personen, die ebenfalls aus dieser Truppe kommen, sind zum Beispiel Drosten und Koopmans. Das sind die beiden Autoren, zwei der Autoren, die dieses berühmte Corman-Drosten-Papier gemacht haben, auf dem der PCR-Test, der Drosten-PCR-Test basiert. Also genau das Papier, was von der Gruppe von Wissenschaftlern, 22 Wissenschaftler, die das Retraction Paper geschrieben haben, in der Luft zerrissen wurde, gesagt wurde, die haben einen Schrott geschrieben, der ist mit Wissenschaft nicht in Einklang zu bringen. Das sieht fast so aus, als sei hier absichtlich dummes Zeug geschrieben worden. Auch diese beiden, die jetzt auch zu den Hauptberatern der EU-Kommission gehören, also von Frau von der Leyen gehören, auch die sind installiert worden. Sie beraten scheinbar, jedenfalls für die Öffentlichkeit, die EU-Kommission. In Wahrheit sind sie, so sagt es uns Frau Jiménez, das Sprachrohr der Bilderberger. Also die blasen unten rein und über die von ihnen installierten Sprachrohre weiß dann Frau von der Leyen, was sie zu tun hat. So die Übersetzung. Es gibt auch andere Organisationen neben Bilderberger, aber die Bilderberger scheint die wichtigste Organisation zu sein. Wohlgemerkt europalastig, aber auch mit transatlantischem Bezug in die USA. Daneben gibt es noch Bohemian Growth oder Skull and Bones in den USA, die ähnlich aufgestellt sind. Aber trotzdem fasst sich Bilderberg offenbar als eine globale Institution auf. Wohlgemerkt, wir werden da noch mehr darüber erfahren, weil diese Machtstrukturen ja für uns von entscheidender Bedeutung sind. Wir wollen durchschauen, was da los ist. Die grobe Struktur kann man erkennen. Kissinger ist derjenige, der offenbar all diese Strukturen miteinander verbindet. Er ist der Manager von allem sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, hat die Taktiken des Kalten Krieges entwickelt. Manche bezeichnen ihn wegen seines Verhaltens im Vietnamkrieg als Kriegsverbrecher. Bill Gates wiederum versucht offenbar, das Erbe der Rockefeller anzutreten. Also er möchte genau das System aufziehen, was die Rockefellers schon aufgezogen haben. Ich glaube, der Corwin Rabenstein, unser Manager, hat auf meinem Telegram-Kanal zwei Documentaries von James Corbett, einem der renommiertesten investigativen Journalisten, hinterlegt. Da zwei Links zu diesem Film. Die schildern ganz genau, wie die Rockefellers und auf der anderen Seite des Atlantiks Rothschild im Zusammenhang mit zwei Königshäusern ihr Vermögen gemacht haben, wie sie über die Ölindustrie, deswegen heißt dieser erste Bericht How Big Oil Conquered the World und der zweite heißt Why Big Oil Conquered the World, wie sie also mit dem Öl praktisch versucht haben und immer noch versuchen, die gesamte Welt unter Kontrolle zu bringen. Das vollzieht sich teilweise eben über diese Bilderberger-Treffen, die es hier gibt. Bill Gates, so aus ihrer Sicht jedenfalls, will das Erbe der Rockefellers antreten über Gavi. Er kopiert die Taktik der Bilderberger. Er will jeweils eine Person in alle wirtschaftlich bedeutenden, in eine Person seines Vertrauens, in alle wirtschaftlich bedeutenden Institutionen, WHO, Weltbank, UNICEF und so weiter unterbringen. Also im Grunde ein ganz simples Machtspiel. Also wirklich super simpel. Eigentlich ganz, ganz simpel zu erkennen. Man wundert sich nur, dass das offenbar funktioniert. Man geht davon aus, dass über Bill Gates auch oder dass Bill Gates auch den internationalen Handel organisieren will. Da hat er wohl jemanden aus Nigeria installiert. Die scheint die Ex-Finanzministerin von Nigeria zu sein, war auch mal in der Weltbank. Seit 2015 ist sie Aufsichtsrat von Gavi gewesen und glaube ich auch bei Twitter. Also die sind miteinander super gut vernetzt. Wir haben dann gefragt, was ist mit der neuen Präsidentin von Tansania? Kommt die auch? Ist die auch von Bilderbergers Gnaden oder jedenfalls von Gnaden der WHO? Da sagte uns Frau Jiménez, vermutlich ist das so. Diese Organisationen haben im Übrigen auch keine Skrupel, Menschen zu beseitigen, wenn die im Wege stehen, um ihre neuen Leute zu installieren. Es gibt ja Gerüchte darüber, dass der tansanische Präsident, wir erinnern uns, dass er sich relativ lustig gemacht hat über den PCR-Test, im Ergebnis zu Recht, wie wir inzwischen wissen. Es gibt Gerüchte darüber, dass der tansanische Präsident eben nicht von selbst gestorben ist.
Das sagen hier auch einige Einheimische sind, wenn ich mit denen rede, die unter vorgehaltener Hand glauben sie nicht, dass er natürlichen Todes gestorben ist. Und wurde ja sehr bekannt mit diesen Papaya und Motorenöl und so weiter.
Ja, also der Verdacht ist da. Konkrete Beweise gibt es nicht. Wir wissen es nicht. Das ist jedenfalls von ihr so angesprochen worden. Was diese Truppe außerdem auszeichnet im negativen Sinne, genau wie die WHO, wir haben ja eben über die Infodemic-Nummer gesprochen, ist, dass sie alle Kritiker über die Mainstream-Medien, die natürlich auch mit viel Geld versorgt werden, ausschaltet. Während Drosten und Co. als einzige Wahrheit installiert werden, wohlgemerkt Menschen mit gar keiner oder mit gefälschter Biografie. Es wird dann, weil sie diese Leute installieren, auch nur noch, und das ist extrem wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht, nur noch über die Maßnahmen gesprochen, nicht mehr über die Ursachen. Es entspricht der Maßgabe, die Wieler bei uns im Fernsehen verkündet hat, ihr müsst das alles machen, was ich euch sage, ihr dürft keine Fragen stellen, ihr dürft nicht hinterfragen, ob das alles so richtig ist, macht das einfach, was ich sage. Das spiegelt sich in dem wider, was uns Frau Jiménez hier geschildert hat, dass also über diese Bilderberg-Truppe die Mainstream-Medien komplett gleichgeschaltet sind und dafür sorgen, dass die der Bilderberg-Truppe genehmen Berater, Drosten und Co., wahrgenommen werden, sonst niemand. Die anderen sind alle rechts, rechts, Nazi, Nazi, das übliche Muster. Und es wird tatsächlich ja nicht mehr über die Ursachen geredet. Das ist der Grund, warum unsere PCR-Testklagen, da geht es ja um die Ursache, weil der PCR-Test ist die einzige Ursache. Wir haben es oft genug besprochen für das, was hier abgeht. Nur mithilfe dieses PCR-Tests und seiner zahllosen False Positives hat man damals den Public Health Emergency hingekriegt, den man brauchte, um jetzt die Impfstoffe durchzuziehen. Also es wird darüber nicht gesprochen, denn das ist das Problem. Das ist die Achillesferse, das ist der wunde Punkt, den die haben. Brechen wir den PCR-Test kaputt, dann bricht auch die Pandemie kaputt. Wer gehört alles dazu? Wer ist hier von denen schon alles ausgetestet worden? Naja, also Sanchez, Rutte, Macron, von der Leyen, viele, viele mehr. Ich habe die gar nicht alle aufschreiben können, sodass im Ergebnis das, was wir als Demokratie wahrnehmen, und da laufen noch ein paar Berater rum, in Wahrheit gar keine Demokratie ist, sondern eine Scheindemokratie. Auch die führenden Personen sind ja alle vorher ausgesucht und installiert worden. Das scheint mir so zu sein, dass es in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Oder vielleicht sind wir auch jetzt durch Corona so sensibilisiert, dass uns das eher auffällt. In den vergangenen, in den 20, 30 Jahren vorher ist es jedenfalls nicht so auffällig gewesen. Was ist die Lösung? Ja, wir müssen raus aus diesen Strukturen. Wir müssen uns lösen von den globalen Konzernen, die von eben diesen Leuten gesteuert werden. Und wir müssen uns aber außerdem lösen von diesen NGOs, von diesen privaten Veranstaltungen, die uns meinen, Regeln aufzwingen zu können. Die WHO hat Weltgesundheitsregeln erfunden, die scheinbar Gesetzescharakter haben, natürlich in Wahrheit nicht, denn irgendein Privater kann sich ja hinsetzen und sich irgendwas ausdenken. Das hat eigentlich gar keine Bedeutung, die aber von den 194 Mitgliedstaaten mitgenommen werden. Diese Gesundheitsregeln sind ausschließlich für die Pharmaindustrie da, aber nicht für den Bürger.
Ja, man darf nicht vergessen, also, die WHO hat ja mehrmals die Sachen angepasst. Die Pandemie-Definition haben sie angepasst. Dann hatten sie auch die Herdenimmunität kürzlich angepasst. Und das natürlich genau in die Arme der Pharmaindustrie gespielt hat.
Richtig, richtig. Und da, wo die Bilderberger dann doch nicht lückenlos zugreifen können, da sieht man auch sofort, da läuft alles ganz anders. Das hat uns Frau Jiménez erklärt am Beispiel von Spanien, nämlich in Madrid. In Madrid gab es eine Bürgermeisterin, die einfach nicht mitgemacht hat, die nämlich nicht von den Bilderbergern ausgesucht war. Isabel Ayuso oder so ähnlich heißt die. Sie gehört nicht dazu. Sie hat sich einfach nur die Zahlen und die Statistiken angeguckt und hat gesagt, für mich gibt es keine Grundlage für all die Maßnahmen. Sie hat die Grundlage hinterfragt. Sie hat das getan, was man machen muss, nämlich Fragen stellen und nicht einfach nur sinnlos blind Befehle befolgen. Und deswegen ist Madrid aufgeblieben und deswegen sind da unten die Wahlen zugunsten ihrer Partei ausgegangen. Wir haben danach einen weiteren Wissenschaftler gehört, das war Dr. Jakob Nordangard. Er hat Bücher über The Doomsday Clock und The Myth of the Perpetual End of the Earth geschrieben oder Rockefeller, A Climate Smart History oder Der globale Staatsstreich und beschreibt darin den Durchmarsch der Angloamerikanischen, sind das überwiegend City of London oder Goldman Sachs oder so, Finanzmächte durch die Institutionen hin zur New World Order mit allen Quellen und Belegen. Ein ganz ruhiger Mann, der uns im Grunde genommen das, was Frau Jiménez uns über die Bilderberger erklärt hat, auch nochmal auf der finanziellen Ebene berichtet hat, dass beispielsweise auch außerhalb der Finanzinstitutionen diese ganzen philanthropischen Vereinigungen, beispielsweise die Rockefeller Foundation, das gilt ja als philanthropische Vereinigung, oder Bill Gates, der das alles nachmacht mit seiner Bill und Melinda Gates Foundation, sollen ja auch angeblich Philanthropen sein. Wir wissen inzwischen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sie ganz einfach ihre eigenen Interessen durchsetzen. Wir wissen das nur deshalb, weil 1913, das war mir auch neu, in den USA die Einkommensteuer eingeführt wurde. Bis dahin war Einkommensteuer nämlich verfassungswidrig. Im selben Jahr wurde die FDA erfunden, also die Food and Drug Administration, private Veranstaltung. Wir denken immer, es ist eine Behörde. Nein, es ist eine private Veranstaltung. Im selben Jahr wurde die Fed erfunden von Privaten, Rockefeller und anderen, private Veranstaltung. Also auch die Einkommensteuer wurde damals eingeführt, aber natürlich nur für den Normalbürger, nicht für die Superreichen, die ihre Charities hatten und ihre philanthropischen Einrichtungen. Die sind nämlich von der Steuer ausgenommen. Also, das muss man wissen, um vielleicht einen anderen Blick auf diese Philanthropie zu haben. Auch Carnegie gehört dazu. Das sind Leute, die diese philanthropischen Institutionen benutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das Interessante, was er auch beschreibt, ist das alles ganz offen. Man kann das alles einsehen. Man guckt in die Unterlagen und man wundert sich. Nur, wer macht das? Jemand wie er. So ein Wissenschaftler wie er, der guckt da rein. Inzwischen sind die Leute sensibilisiert, da gucken vielleicht noch ein paar mehr Leute da rein. Und dann sieht man, wie tatsächlich gearbeitet wurde. Ich habe ihn nach einem Namen gefragt, der mir bekannt war aus einem der beiden Dokumentarfilme, nämlich Maurice Strong. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Das ist ein Kanadier, der mehr oder weniger abgebrochene Ausbildung hinter sich hat, dann von Rockefeller entdeckt wurde, in der Ölindustrie gearbeitet hat, sozusagen tagsüber. Und abends hat er angefangen, große Umweltschutz Institutionen zu gründen. Fast alle Umweltschutzinstitutionen sind von Rockefeller und Co. gegründet worden. Das sind deren philanthropische Einrichtungen. Sie verdienen auf beiden Seiten, einmal übers Öl und einmal auf der anderen Seite, indem sie diese philanthropischen Einrichtungen benutzen, um da ihre Interessen durchzusetzen, womöglich als nächstes auf der Grundlage des Global Warming einen nächsten Lockdown zu verkünden. Environmental Goals werden also massiv gepusht von denen. Es gibt da ein Buch, das habe ich gar nicht gewusst, das ist schon so alt, ist Prospect for America von 1961, ist von Rockefeller in Auftrag gegeben worden. Kissinger, da ist er wieder, ist einer der wichtigsten Autoren. Und da geht es um zwei Sachen, nämlich 1961 wohlgemerkt, Climate Change. Ne? Auf den ersten Blick fragt man sich, hä? So ein Ölbaron, was interessiert den Climate Change? Naja, wir werden es bald erleben. Es interessiert ihn, weil man damit auch einen Lockdown hinkriegen kann. Also Climate Change und Global Health. Warum? Weil damit kann man argumentieren, mit beiden Positionen kann man argumentieren, ha, das sind so große Probleme, Global Health, da muss man Global davor schreiben, dann glaubt man es auch, oder Climate Change, das versteht man sowieso, das sind so große Probleme, die können nur global gelöst werden. Da muss doch eine globale Weltregierung her. Ne? Das ist die Argumentation, die dahinter steht. Dabei geht es dann natürlich auch um Population Control und so weiter. Aber Health ist immer wieder die Brechstange, aber als nächstes dann wahrscheinlich auch Global Warming. Was hat er da noch erzählt? Auch die Investitionen in Agriculture, da fällt einem das Wort Monsanto ein. Auch da stecken natürlich dieselben Leute, die schon auf der Bilderberger-Seite beschrieben worden sind, oder hier die Rockefellers und die anderen Superreichen ein. Die investieren in Agriculture, benutzen Monsanto zum Beispiel, ist ja inzwischen ein deutsches Unternehmen, ist von Bayer übernommen worden. Übrigens auf Betreiben von jemandem, der in ganz vielen Aufsichtsräten sitzt, kein Deutscher, sondern Österreicher Paul Achleitner, sitzt auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank oder zumindest saß er. Ich habe jetzt das Interesse an der Bank verloren, weil ich glaube, als nächstes werden die sich vor Gericht verantworten müssen. Jedenfalls hat er diese Fusion betrieben, maßgeblich. Und wo ist er noch? Na, bei den Bilderbergern. Ja, da taucht er auch wieder auf.
Oh, was für eine Überraschung.
Ja, es ist hier, eigentlich muss man immer nur dieselben Leute angucken, und dann erkennt man so langsam das System. Es läuft also über globale Konzerne und über diese Charities, über diese NGOs, hinter denen immer dieselben Leute stehen. Wir müssen uns von denen trennen. Das ist übrigens auch das Fazit von dem Jakob Nordangard. Er sagt, wir müssen weg von denen, wir müssen unser eigenes Spiel spielen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden sie immer weitermachen mit ihren Bemühungen, die völlige Kontrolle zu bekommen. Disconnect from the corporations, the NGOs and the charities, hat er gesagt.
Was war dann, was war dann sein Lösungsansatz, wenn wir schon ein bisschen auch von Lösungen reden? Was können wir als Bevölkerung am besten tun?
Also ich glaube, dass auch er davon ausgeht, dass wir als erstes Transparenz brauchen, damit möglichst viele von uns verstehen, was hier gespielt wird und eben Fragen stellen und die vollen Informationen bekommen. Und damit wir durchschauen, dass auf der anderen Seite durchaus schwache Leute stehen. Ne? Die bauen sich auf, die blasen sich auf, aber in Wahrheit arbeiten sie mit sehr, sehr viel Psychoterror, weil sie nur mit Hilfe einer Illusion, nämlich einer Illusion völliger Stärke und Kontrolle in der Lage sind, uns zu kontrollieren, spielen wir nicht mehr mit. Wir sind ja nun wirklich ein paar mehr als die, spielen wir nicht mehr mit, ist Schluss mit der Illusion. Sie wollen, so hat er gesagt, dass sie glauben, dass sie die volle Kontrolle haben. Die Kontrollmechanismen, die sie benutzen, zum Beispiel die weltweite Kommunikation, die auf allen möglichen Kanälen läuft, Die haben sie aber gleichzeitig auch uns gegeben, sodass auch wir in der Lage sind, so wie wir jetzt gerade, Roger, in der Lage sind, mit diesen Möglichkeiten zu kommunizieren. Es schwebt zwar immer wieder das Damoklesschwert, die Drohung im Raum, oh, oh, die schalten das ab und wir müssen uns was Eigenes bauen. Deswegen bauen wir uns ja auch was Eigenes. Aber sie haben eben nicht die volle Kontrolle, von der sie uns glauben machen, dass sie sie haben. Ja, sie brauchten, das hat er dann gesagt, um so richtig in Gang zu kommen, diese Strukturen, eine Megakrise. Ja, und die haben wir ja nun. Ne? Jetzt haben wir die Pandemie, darauf haben sie lange gewartet, darauf haben sie lange hingearbeitet. Die wurde kreiert, wie wir wissen, mithilfe von Herrn Drosten. Und dann hat man zwischendrin, jetzt um mal auf das Thema Global Warming zu kommen, den idealen Kandidaten gehabt, den man nach vorne pushen konnte. Das war Greta Thunberg. Ob die vollständig manipuliert ist oder ob das teilweise sie selbst ist, wer weiß das schon. Aber sie ist auf jeden Fall benutzt worden mit ihren Schulstreiks, um weltweit Sympathie und Verständnis für die angeblich erforderlichen Maßnahmen wegen Global Warming zu kreieren. Ne? Deswegen also, das nächste Damoklesschwert ist dann Global Warming. Mit dieser Brechstange kann man dann auch wieder eine Weltregierung durchsetzen, wenn das hier mit dieser Pandemie nicht klappt.
Das ist natürlich super clever aufgebaut, wenn du natürlich vor dem ganzen Möchtegern-Pandemie so ein Thema aufgepusht hast, wo du natürlich die Jugendlichen im Boot hattest. Es war dann noch ein bisschen emotional, weil es dann vielleicht auch Jugendliche sind. Die haben dann schulfrei bekommen. Dann gingen die immer schön Demos machen. Da waren 10.000 auf der Straße. Die meisten waren meistens nur auf der Straße, weil sie schulfrei hatten. Wenn man die Leute gefragt hat, ja, wieso bist du dann hier? Ja, ich finde es cool mit den Leuten, aber ich habe eigentlich keinen Plan. Das hat man ab und zu gehört, wenn man dann auch in Zürich mal die Frage gestellt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und plötzlich kommt diese Pandemie. Mittlerweile muss man einfach Pandemie sagen, dass wir hatten nie eine Pandemie. Und dann haben wir das immer schön im Hinterkopf. Da war doch noch was. Und wenn dann die Angst abnimmt in Bezug auf diesen Virus, Möchtegern-Virus, dann kannst du sagen, hey, übrigens, wir haben noch ein Problem, das hatten wir fast vergessen, dann kommt jetzt der Klima, dann Shutdown.
Also ist zu befürchten. Also das ist zu befürchten, nach allem, was bisher passiert ist, ist das, wird ja auch schon öffentlich diskutiert. Wir haben in Berlin das Vortasten von Bill Gates gesehen, da waren teilweise schon Plakate vor 2 Monaten, wo dann plötzlich Bill Gates, nachdem er der größte Impfer aller Zeiten gewesen ist, jetzt der größte Klimaschützer aller Zeiten ist. Aber vielleicht hat das eine ja was mit dem anderen zu tun. Vielleicht muss man erstmal Bevölkerung reduzieren, damit man weniger Kohlenmonoxid in die Luft schmeißt und dann kümmert man sich um den Rest des Klimas. Man weiß es nicht so genau. Die Frage, die wir dann gestellt haben, ist, funktioniert dann alles nach Plan? Da sagt er, nee, das tut es nicht. Denen ist einiges entglitten. Hängt aber auch damit zusammen, dass auch hier wieder betont werden muss, auf der anderen Seite sind nicht eine einheitliche Wand an Interessen unterwegs, sondern unterschiedliche Interessen, die sich teilweise auch bekämpfen. Auf der anderen Seite herrscht teilweise auch genau, weil man ja weiß, was man an Schweinereien angerichtet hat, dass man hier also über die letzten Jahrzehnte, wahrscheinlich viel länger, aber die letzten Jahrzehnte lassen sich gut zurückverfolgen, sowohl in den USA als auch in Europa die Bevölkerung ausgeplündert hat. Ich erinnere nochmal daran, dass nach den Angaben von Catherine Austin Fitz in den USA Ende der 80er Jahre rund 61 Billionen, nicht Milliarden Dollar aus dem System genommen wurde. Dieses Geld hat sich genau diese Gruppe für ihren Military Industrial Complex rausgenommen, um im Weltraum und unterirdisch einiges in Gang zu setzen. In Europa soll das über die NATO genauso gelaufen sein, auch so eine Organisation, von der man inzwischen sich fragen muss, wofür brauchen wir die eigentlich? Und das hat dazu geführt, dass die Leute, die verantwortlich dafür sind, Angst haben, dass wir entdecken, was sie getan haben. Eigentlich hat man es ja schon bei der Finanz- und Wirtschaftskrise sehen können, wer verantwortlich ist. Da wurden dann auch von einigen Leuten dicke Backen gemacht, also von Frau Merkel und von unserem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück. Aber es folgten eben keine Taten, sondern die kriminellen Banker, muss man sagen, konnten alle mit ihrem Geld nach Hause gehen. Das ist der Grund, warum sich, so hat er es beschrieben, jetzt sowas wie eine Bunkermentalität entwickelt hat. auf der anderen Seite, die igeln sich ein und haben Angst vor einer Revolution, davor, dass wir, die wir ja viel mehr sind, in Anführungsstrichen mit Heugabeln kommen. So jedenfalls war es damals im Mittelalter, als auch da ab und zu mal Leute wach geworden sind auf dem Weg in die Aufklärung.
Das ist natürlich auch sehr
Ja.
wichtig jetzt für die Leute zu beachten, warum immer so Kriege, kann man sagen, mittlerweile inszeniert wurden. Wenn man das genauer tiefer geht, sieht man
Richtig.
auch, dass das ganz klare Rüstungsgebiet am meisten Geld verschluckt hat. Und das konnte man natürlich, wenn du Kriege verursachst, dann hast du extrem viel Budget gehabt bei jedem Land. Da sind dann Milliarden geflossen. Und das ist klar, war ja schon der Plan, die Menschen dort zu spalten. Sei das mit Religion gewesen, was auch immer. Immer diese Spaltung, das zieht sich eigentlich durchs Band immer durch.
Exakt, so läuft es auch jetzt. Die sind wahrscheinlich immer noch verzweifelt dabei zu hoffen, dass wir aufeinander losgehen. Dann erledigen wir sozusagen den Job für sie. Dann brauchen sie nichts mehr zu machen. Aber es sieht nicht so aus, als würde das noch funktionieren. Also die Sache mit dem Krieg, wo keiner mehr hin will, das scheint so zu sein. Wolfgang Wodak ist danach zu Wort gekommen, weil wir ja noch mal uns genauer überlegen wollten, was machen wir jetzt wegen der Impfung. Also wir haben vor ein paar Tagen den Nobelpreisträger aus Frankreich, Luc Montagnier, der hat im Zusammenhang mit HIV seinen Nobelpreis bekommen. Den haben wir interviewt. Ich habe gerade eben noch mit Viviane den kanadischen, englisch-kanadischen Arzt Dr. Roger Hodgkinson interviewt. Beide haben sowas von dringend vor den Impfungen gewarnt, haben gesagt, Leute, macht das nicht. Ihr müsst sofort einen Weg finden, das rechtlich auszuhebeln. Schon gar nicht dürfen Kinder geimpft werden. Wolfgang Wodak und ich hatten ursprünglich zusammen mit Viviane propagiert, wir müssen sowas wie Immunitätsausweise hinkriegen. Einige Leute haben zu Recht gesagt, Mensch, da tragt ihr doch auch wieder zur Spaltung bei, denn es gibt ja vielleicht ein paar Leute, bei denen keine Immunität nachgewiesen werden kann. Wir haben dieses Ziel noch nicht aus dem Auge verloren. Also Viviane und ich wollen das weiterverfolgen. Wir sind da im Gespräch mit anderen Medizinern. In der Zwischenzeit konzentrieren wir uns auf die Idee von Dr. Wodak und auch von Professor Bhakti, nämlich die bei den Leuten, die glauben, dass sie sich einer Impfung nicht entziehen können. Also wir sind der Auffassung, tut es nicht. Es ist zu gefährlich. Aber bei den Leuten, die glauben, sie könnten sich nicht entziehen, weil sie meinen, sie müssen unbedingt in Urlaub fahren, weil es nicht anders geht oder weil sie glauben, dass der Arbeitgeber zu viel Druck ausübt. Den raten wir mit einem Formular von Wolfgang Wodak vor der Impfung die sogenannten D-Dimere bestimmen zu lassen und 7 Tage nach der Impfung auch nochmal. Und wenn die hochgehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass im Körper Blutgerinnungsprobleme auftreten, also Thrombosebildung droht. Das muss nicht immer zum Tod führen und das muss auch nicht immer zu Krankheiten führen, aber es kann. In einigen Fällen ist es weg und spurlos verschwunden, aber in anderen Fällen sterben die Leute an der Hirnvenenthrombose oder wie die Frau Klüglein, die wir neulich bei uns hatten, uns erzählt hat, da hat man dann eine massive Einschränkung in seiner Gesundheit, weil einem von 3,50 Meter Dünndarm 3 Meter entfernt werden. Ja,
Ist
das
es,
ist der Rat.
wird jetzt da ein weltweit versucht, auch diese Menschen so weit zu bringen, dass sie das machen, dass man da auch Daten sammeln kann? Weil,
Ja,
wenn ich das
ich habe das
verstehe,
mit den.
wenn wie höher das dieser Prozentsatz ist, umso katastrophaler wäre es. Das wäre wie russisches Roulette, oder?
Ja, so ist es. Wir haben das mit den Amerikanern besprochen, die fanden das sehr genial. Die wollen das Formular auch haben, das muss ich morgen hinschicken. Ich hatte jetzt keine Zeit, weil ich ja unterwegs war. Aber es gibt keine Studien dazu bisher. Für eine Studie müsste man ein Studiendesign haben, das müsste man über die Behörden laufen lassen. Dauert zu lange, ja, aber wir haben Beobachtungen, die uns von Ärzten und auch von Kliniken mitgeteilt werden, von Betriebsärzten mitgeteilt werden. Und danach treten solche erhöhten Werte der D-Dimere in 30 bis 50% der Impfungen auf, egal welcher Impfstoff benutzt wird. Und das ist sehr viel. 30 bis 50% ist sehr viel. Und da sprechen wir noch gar nicht von dem, was man befürchtet für den Fall, dass im Herbst die Geimpften auf das sogenannte wilde oder im Winter oder im Frühjahr auf das sogenannte wilde Virus treffen, also die Sachen mit den Autoimmunreaktionen oder auch die Sache mit dem ADE, also dem Antibody-Dependent Enhancement, der Verstärkung des eigentlichen Virus.
Was ist
Ja, da
eigentlich
werden wir
die,
hinterhergehen.
Entschuldigung, was ist die aktuelle Lage in Bezug auf diese Thrombose? Wir haben gehört, dass gewisse Fluggesellschaften reagiert haben. Hast du das mitbekommen, dass gewisse
Ja.
Piloten nicht mehr fliegen dürfen? Wie weit
Ja.
ist das?
Ich weiß, dass da in Australien eine starke Bewegung in Gang gekommen ist. Ich weiß jetzt auch, in Kanada ist das passiert. Ich habe die beiden miteinander vernetzt, damit die sich gegenseitig austauschen. Das hat mir eine Aktivistin, die in Australien Flugbegleiterin ist, berichtet, dass sich sehr viele Piloten weigern, sich impfen zu lassen, in Kanada offenbar auch. Unter anderem eben mit der Maßgabe, wenn hinter uns von den 400 Passagieren 200 mit einer Thrombose tot umfallen, dann ist das zwar sehr tragisch, aber immerhin überleben die anderen 200. Wenn wir vorne beide Piloten tot umfallen, dann ist das nicht nur tragisch, sondern sind alle tot. Ne? Das ist ja eigentlich logisch. Also da ist was in Gang gekommen. Es werden jetzt auch Fluggesellschaften gegründet, die nur mit nicht geimpften Piloten fliegen. Ich habe da mit einer telefoniert, heute Nachmittag. Es scheint jedenfalls eine große Nachfrage danach zu geben. Bei diesen Impfungen muss man dann nochmal abschließend, will ich das anmerken, bedenken. Drei Dinge sind von Relevanz. Erstens, ist die Impfung überhaupt notwendig? Zweitens, und das ist immer Gegenstand der Studien, ist die Impfung wirksam? Und drittens, wenn sie wirksam ist, ist sie gefährlich? Hier muss man eigentlich schon an der bei der Frage der Notwendigkeit zurückschrecken. Das habe ich auch mit Roger Hodgkinson und auch vorher mit Luc Montagnier besprochen. Alle sagen, wir haben doch längst Grundimmunität. Wir haben auch ein Interview mit Knut Witkowski gemacht. Das ist ein Epidemiologe, ein deutscher Epidemiologe, der in New York lebt. Und der sagt auch, wenn der Mensch in die Natur reinfuscht, geht es immer schief. Und in diesem Fall haben die Politiker, er hält die Politiker ja nach wie vor für sauber. Ich habe gesagt, ich sehe das völlig anders. Ich bin der Auffassung, sie sind hier entweder wissentlich und willentlich dabei oder weil sie geschmiert wurden oder weil sie aus Gründen, die man noch feststellen muss, unter Druck gesetzt werden. Aber die Politiker haben jedenfalls auf Rat, scheinbar auf Rat, wir wissen ja inzwischen, was das für ein Rat ist, nachdem wir über die Bilderberger gehört haben, von Herrn Drosten entschieden, dass wir einen Lockdown haben, dass wir Masken tragen müssen und so weiter. Und Knut Witkowski hat uns dazu erläutert, alles Blödsinn, alles kontraproduktiv, weil dadurch ist die ganze Pandemie, also ist das Virus, die Viruserkrankung verschärft worden, beziehungsweise hat sich verlängert. Wenn nichts gemacht worden wäre, wenn man das Virus einfach hätte durchlaufen lassen, sagte Knut Witkowski, dem stimmt übrigens Roger Hodgkinson zu, ich habe ihn vorhin extra danach gefragt, dann wäre das ganze Spiel im April, spätestens Mai des letzten Jahres vorbei gewesen. So hat man das Virus an der Verbreitung, an der Ausbreitung gehindert und so ist das Ganze dann immer wieder ein neuer Anlass für die Politik gewesen, immer den gleichen Quatsch zu machen, der schon beim ersten Mal nicht funktioniert hat, nämlich nächsten Lockdown, nächsten Lockdown.
Ja.
Wohlgemerkt, man muss irgendwann sich die Frage stellen, geht es hier wirklich um Gesundheit oder
Nee,
was
also
will man
weißt
mit dem?
du, wenn du überlegst, diese Möchtegern-Impfung, das ist ja gar keine Impfung, ist ja ursprünglich dafür gedacht gewesen, dass der Verlauf der möglichen Erkrankung nicht ganz so schlimm ist. Das war ja die Ursprungsidee. Und
Ja,
seit kurzer
ja.
Zeit reden sie ganz klar auch von einer Immunisierung, das gar nicht stattfindet, weil das hat ja sogar eine
Richtig.
Pressesprecherin gesagt, weil das habe ich letztes Mal schon das Video gezeigt, das schützt nicht vor einer Ansteckung und es schützt auch nicht, dass du jemand anderen anstecken kannst. Also wir reden nur von einem möglichen milderen Verlauf einer schweren Krankheit. Jetzt überleg dir mal, wie wahrscheinlich ist das, dass Menschen unter 64 einen schweren Verlauf haben und da sollen jetzt gemäß Gates 7 Milliarden Menschen geimpft werden. Das ist ein absoluter Skandal. Never ever. Das geht nicht. Das ist unglaublich.
Es ist außerhalb jeden Verhältnisses, insbesondere wenn es jetzt um Kinder geht. Ne? Und das hat in den USA jedenfalls dazu geführt, dass das war eine Schätzung von Dr. Simone Gold, der Gründerin von America's Frontline Doctors, die wir gehört haben. Das hat in den USA nach ihrer Schätzung dazu geführt, dass die ursprüngliche Impfbereitschaft, die bei 60% wohl gelegen hat, auf 30% runtergekracht hat, ist, weil in dem Moment, als die Kinder ins Visier gerieten, sich doch der eine oder andere gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht. Vor allem diese wahnsinnige Aggressivität, mit der die Kinder angegangen werden. mit der also in bestimmten Gegenden, auch in Europa, überlegt man, auch hier in Deutschland, es ist ja der Lockstep, es ist eine einheitliche Geschichte, die hier abgespult wird. Wenn man also 12-Jährigen die Möglichkeit verschaffen will, ohne Zustimmung der Eltern, ja sogar ohne Kenntnis der Eltern, sich impfen zu lassen. Ja. Wählen dürfen sie nicht, aber das dürfen sie. Ein Tattoo dürfen sie auch nicht einfach so, aber das dürfen sie. Also es ist völliger Irrsinn, der hier abgeht, weil ja nach Einschätzung sowohl von Roger Hodgkinson als auch von Knut Witkowski wir schon lange, lange und auch Mike Yeen, wir schon lange Herdenimmunität haben. Ne? Also die erste Frage muss schon verneint werden. Brauchen wir überhaupt eine Impfung? Ist sie nötig? Nein. Die zweite Frage, ist sie effektiv? Ist sie wirksam? So wie es aussieht, nein. Ne, haben wir auch besprochen, die Hersteller sagen 95%. Aber wenn man genau hinguckt und die sogenannte Absolute Risk Reduction anwendet, also was bedeutet das für den Einzelnen, diese Effektivität, dann sind wir bei 0,85%. Für Kinder, die so gut wie überhaupt gar nicht von dieser Krankheit betroffen sind, ist es ein völliger Wahnsinn, diese Impfung mitzumachen. Ein völliger Wahnsinn. Und für Politiker, die das veranlassen, beziehungsweise für Mediziner, die das mitmachen, wird es böseste Konsequenzen haben. Ganz böse Konsequenzen.
Ja, und es gibt mittlerweile so viele Studien auch, wo ganz klar beweisen, dass die Kinder keine Spreader sind. Das ist auch jetzt bewiesen worden. Und jetzt, wir haben letztes Jahr in Deutschland 19 Fälle, die möglicherweise mit oder an Corona gestorben sind, von 14 Millionen Kindern in Deutschland.
Vier Fälle. Wir haben hier in Deutschland 4 Fälle gehabt. Das war alles.
Also waren total, nein, es waren 19. 19 Tote. 19. 19. Aber es gab auch einige mit schweren Vorerkrankungen, aber es waren 19 Fälle. Und da muss man sich mal überlegen, gegenüber 14 Millionen, wo ist das im Verhältnis? Gar nicht. Also
ich hatte 4 in Erinnerung, weil ich meine, Wolfgang hat das gesagt, aber es ist egal, ob es nun 4 oder 19 sind, das ist ein Witz. Also es ist, jeder einzelne Fall ist natürlich tragisch. Da wird auch nur ein Irrer sagen, nee, das ist egal. Aber im Gesamtbild und vor dem Hintergrund, dass dann hier Millionen von Kindern in extreme Gefahr gebracht werden sollen. Ich glaube, Professor Bhakti hat gesagt, jeder Geimpfte ist schwer verletzt. Ich glaube, so hat er sich ausgedrückt. Und das mit Kindern zu machen, in dieser Situation, ist vollkommen unvertretbar. Unter jedem denkbaren Gesichtspunkt vollkommen unvertretbar. Sowohl unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit, als auch unter dem Gesichtspunkt der Effektivität, der Wirksamkeit also, als auch erst recht unter dem Gesichtspunkt der Gefährlichkeit dieser Impfung. Tja, zum Schluss, da haben wir es nicht mehr geschafft, weil die Internetverbindung absolut schlecht war, mit Professor Arne Burkhardt, einem Pathologen, zu sprechen. Der wollte sich nämlich dazu äußern, wie das mit der Untersuchung der nach Impfung Gestorbenen passiert. Wir haben aber vorher mit Elmar Becker, mit dem Kollegen Elmar Becker gesprochen, eigentlich ein Arbeitsrechtler, der auf Seiten der Konzerne unterwegs gewesen ist, aber der jetzt in dieser Krise, er ist auch Christ, sagt er, aus der Kirche ist er raus, weil die machen nichts, aber Christ ist er trotzdem. In dieser Krise hat er sich zum Ermittler entwickelt und ist als Jurist jetzt auf diesen Bereich spezialisiert. Er sagt, das PEI, also das Paul-Ehrlich-Institut, macht ja gar nichts. Na, das ist das Institut, bei dem übrigens die Impfnebenfolgen gemeldet werden müssen. Weiß aber keiner, weil hier in Deutschland die Unterdrückungsmechanismen noch wesentlich besser funktionieren als irgendwo sonst. In den USA weiß man immerhin, ich kann mich ans VAERS wenden, wenn ich Impfnebenfolgen melden will. In Deutschland weiß das keiner. Man muss sich ans PI wenden. Die machen gar nichts, um die Impfschäden aufzuklären. Die Staatsanwaltschaften, haben wir schon drüber gesprochen, machen erst recht nichts. Wenn einer auf die Idee käme, etwas zu machen, dann würde er mit tödlicher Sicherheit innerhalb von Sekunden von seinem Behördenleiter oder der von irgendwelchen Politikern zurückgepfiffen werden. Wir erinnern uns, es geschah die Durchsuchung und Beschlagnahme bei dem Weimarer Richter, der einfach nur seinen Job gemacht hatte, im Verantwortungsbereich und wahrscheinlich auf Veranlassung eines grünen Politikers. Also so laufen die Dinge. Deswegen sagt der Kollege Elmar Becker, dann mache ich es eben selbst. Dann sorgen wir dafür, wir müssen zur Selbsthilfe greifen, dass das, was eigentlich der Staat machen muss, der aber nicht mehr der Staat ist, sondern der faktisch die Bilderberger ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass Aufklärung geschaffen wird. Wir müssen das System natürlich verändern, aber da arbeiten wir jetzt dran. Es gibt drei gute Gründe, sagt er, warum diese Todesursachen ermittelt werden müssen. Erstens, das ist ethisch unerträglich, so hat er gesagt, Menschen zu retten und dafür andere sterben zu lassen. Da muss man wenigstens rauskriegen, woran sind die denn nun gestorben? Zweitens, aus rechtsstaatlichen Gründen ist es wichtig, sonst haben wir eine Ermittlungslücke, sonst sterben hier Leute und man sagt einfach, ist mir egal, woran die gestorben sind. Und das bei den Verdachtsmomenten, die hier bestehen, ist wiederum unverantwortlich. Und drittens, aus wissenschaftlichen Gründen. Die Gerichtsmedizin, sagt er, ist nicht dazu ausgestattet. Die ermitteln nur wegen gewaltsamen Todes in aller Regel. Ja gut, auf diese Hilfsargumentation ziehen sich auch die Staatsanwälte zurück. Die können keinen gewaltsamen Tod erkennen, es sei denn, der Mörder sagt ihnen, ich habe jemanden ermordet. Das klingt jetzt witzig, aber genau so äußern die sich. Ja, also sagt er, wir brauchen die Gerichtsmedizin, wir brauchen die Pathologen, um die Todesursachen zu ermitteln. Er ist da auch in Kontakt mit Schweizer Kollegen, mit Schweizer Kliniken, wenn ich das hier richtig sehe, mit Schweizer Instituten. Er hat aber natürlich nicht gesagt, mit wem da genau, aber er baut da richtig was auf. Er geht dieser Sache richtig nach und wenn der Professor Burkhardt eine bessere Internetleitung gehabt hätte, dann hätte man noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Der Kollege Becker hat sich jedenfalls ziemlich darüber aufgeregt, was hier passiert, beziehungsweise was hier nicht passiert, dass hier also nicht offiziell ermittelt wird. Und er sagt auch eines noch, er würde sich doch ziemlich genau daran erinnern, dass er irgendwo mal dass er gelesen hat und das auch nachvollzogen hat, dass man niemals in eine epidemische Lage hineinimpfen soll. Genau das, was jetzt passiert. Angeblich haben wir ja eine epidemische Lage. Ne? Also da sind so viele Ungereimtheiten, da müssen Pathologen aufklären. Und wir werden nochmal mit Professor Burkhardt sprechen. Haben wir mit ihm verabredet. Dazu machen wir dann ein Ad-Hoc-Interview und bringen das dann im Anschluss an eine unserer normalen Sitzungen.
Ja, glaube ich, es ist ein sehr wichtiges Thema, wo du gesagt hast mit den Pathologen. Die durften ja gemäß dem RKI gar nicht diese Toten untersuchen, das war ja auch ein Skandal, wo dann damals, kann ich mich erinnern, wo Bodo diesen Brief vorgelesen hat, wo dann durch die Decke ging, über eine Million Mal wurde das dann, und dann haben sie die Bestimmung beim RKI geändert, dann war ja der Professor Büschel, wo er das untersucht hat, der ist jetzt irgendwo umgekippt, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber der hat ja eigentlich damals bewiesen, glaube ich, über 142, glaube ich, oder noch mehr hat er untersucht und hat bei niemandem sagen können, es sei an Corona gestorben, sondern mit Corona. Und das war eigentlich schon mal damals ein sehr wichtiger Erkenntnis. Und ich glaube, Italien ist da sehr stark gewesen. Die haben das sehr gut aufgearbeitet. Aber viele Leichen werden direkt verbrannt. Natürlich auch aus Beweisgründen, kann so nichts mehr nachvollziehen. Und das ist ja ein Skandal alleine. Das müsste doch jeder Einzelne sagen, hey, wir müssen das untersuchen. Woran sterben die Menschen? Wenn die nicht an Corona sterben, sondern was anderes, hört auf mit diesem Scheiß, mit diesen Maßnahmen. Das ist doch dann sehr offensichtlich.
Ja, das ist ein Skandal in sich, aber hier reiht sich ja ein Skandal an den anderen. Wenn man nicht zu dem Schluss kommt, und zu dem kommen wir immer mehr, dass es sich hier um ein insgesamt geplantes Vorgehen handelt, dass also hier viel mehr als nur einzelne Skandale existieren, sondern ein geplantes Verbrechen stattfindet, denn man muss nochmal daran erinnern, dass es nicht den Hauch eines Grundes gibt, Kinder zu impfen. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund, Erwachsene zu impfen, aber Kinder schon mal gar nicht. Also da geht es dann um fast schon, würde ich meinen, systematischen Kindesmissbrauch, wenn nicht Schlimmeres.
Also ich bin da voll bei dir. Ich habe heute nochmal einen Stream gemacht im Sinne von, dass wir, glaube ich, jetzt auch vor allem auf die positiven Sachen uns konzentrieren sollen, auf neue Systeme, auf alternativen Sachen. Und weil wir müssen aufpassen, dass wir unsere Energie hochhalten, weil ich denke, es gibt viele negative Nachrichten. Da ist deine Mutter falsch behandelt worden, das geht nicht. Natürlich muss das aufgearbeitet werden, aber ich glaube, jeder Einzelne muss prüfen bei sich selber, ob er damit umgehen kann. Gibt es dir Energie oder nimmt es dir Energie? Meistens nimmt es dir Energie. Und dass wir damit lernen, umzugehen und dann auch uns gegenseitig unterstützen können und versuchen, die positiven Sachen herauszufiltern und auf das zu konzentrieren. Weil ich glaube, es wird kein Sprint geben, es gibt einen Marathon, bis das alles aufgearbeitet ist. Ich denke, einen großen Wandel in Bezug auf das Lügenkonstrukt. Das wird bald mal sein, aber dann fängt die Arbeit ja erst an. Und das wird nicht heute auf morgen geändert sein, das braucht seine Zeit. Darum müssen wir uns unsere Kräfte gut einteilen und versuchen, auch nebenbei, es kann nicht sein, dass wir 24 Stunden nur noch über Corona reden. Das kann es nicht sein.
Ja, ja. Das passiert leider sehr häufig und das belastet viele Menschen enorm. Auch das ist ein Grund, warum wir gesagt haben, diese Partei, die Basis, es ist auch ein gutes Forum, zusammenzukommen, Gleichgesinnte zu finden, sich zu unterhalten. Das habe ich, Viviane und ich waren ja in Magdeburg, auch Uli Masud, der Kabarettist, war in Magdeburg. Das war da deutlich zu sehen. Die Leute, nicht alle, manche haben natürlich funktionierende Familien, aber in vielen Familien geht ja ein glatter Riss durch die Familie. Da ist dann eine Kommunikation sehr schwierig. Also die Belastung ist wahnsinnig groß, die ist beabsichtigt. Ne? Wir haben von verschiedenen Psychologen und von dem Engländer, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, den wir, den ehemaligen hochkarätigen Militär, jetzt ist er Journalist, wir haben von denen gehört, dass es hier um gezielte Desorientierung, gezielte Destabilisierung geht, damit die Menschen in Richtung Regierung gucken und sagen, Papa, sag mir, was ich zu tun habe. Wir tun das nicht, aber viele andere, die im Laufe der letzten 30 Jahre, die unser Bildungssystem sozusagen in den Abgrund getippt, gekippt wurde, um aus denjenigen, die dann durch das Bildungssystem gelaufen sind, Befehlsempfänger zu machen, viele andere tun das. Viele andere sind daran gehindert worden, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen und selbst Fragen zu stellen. Da müssen wir schon auch Rücksicht nehmen und hoffen, dass diejenigen, die nicht mehr weiter wissen, dann sich bei uns melden und von uns vielleicht sogar wieder aufgebaut werden können oder mit Informationen, das halte ich für unfassbar wichtig, mit Informationen in die Lage versetzt werden, zu erkennen, was hier gespielt wird. Denn wenn ich weiß, was los ist, brauche ich nicht mehr Angst zu haben. Dann muss ich mir überlegen, wie kann ich aus der Nummer rauskommen, was kann ich tun? Alleine kann ich nichts tun, aber in der Gesamtheit, die wir inzwischen sind, das ist ja eine wirklich große Bewegung geworden. In dieser Gesamtheit lässt sich sehr, sehr viel machen. Ich habe vorhin gerade in einem Zoom mit ein paar Wirtschaftsprofessoren darüber gesprochen, wie wir hier zur regionalen Wirtschaft zurückkommen müssen, wie hier die Leute ihre eigenen Kindergärten, Schulen und so weiter schon gründen, wie sie Banken umgehen, Unternehmer, indem sie sagen, hier, wir schließen uns zusammen, wer braucht gerade Geld und wer hat gerade Geld übrig? Also es gibt sehr viel, was man machen kann. Wir haben jemanden in Magdeburg kennengelernt, der wird uns erzählen oder hat uns schon erzählt, das werden wir alles mit ihm nochmal durchsprechen und überprüfen, dass wir kein Energieproblem haben zum Beispiel. Das wird uns ja immer vorgegaukelt, sondern dass Energie im Überfluss da ist, sogar auf sicherem Wege zu produzieren und ohne Abfall. Also das sind Dinge, über die wir auch nachdenken, weil es wird ein Leben nach Corona geben. Und zwar nicht nach deren New World Order, sondern nach unserer. Und das müssen wir jetzt langsam angehen. Wir, die 20% oder was, die wir sind, die in der Lage sind, Dinge zu hinterfragen und die in der Lage sind, Neues zu kreieren. Und in der Hoffnung tun wir das natürlich, dass die anderen das dann als positiv erkennen und dem attraktiven, hoffentlich attraktiven Muster folgen werden. Aber wir sind uns sicher, dass das klappt.
Also da bin ich voll bei dir. Ich sehe auch positive Sachen, wenn du überlegst, diesen Song von Xavier Naidoo, wo ja überall gelöscht wurde, zensiert wurde und weiß ich nicht was. Nichtsdestotrotz ist er auf Platz 1 von den iTunes-Charts. Also da fragt man sich dann auch, wie funktioniert das, wenn wir so wenige sind, oder? Also
ja.
Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf solche Sachen auch konzentrieren. Es ist jetzt auch wichtig, dass wir im Positiven bleiben, dass wir regional uns verknüpfen, das sage ich immer wieder. Ich finde daher die Basis gut, dass man sich regional trifft, dass man Sachen organisiert, dass man, wenn es noch schlimmer wird, dass man füreinander da ist, sei das, wenn es Lebensmittelknappheit geben sollte oder was auch immer, dass man die 20, 30 oder 40% füreinander schaut, das ist sehr wichtig und dann bereit sind, auch ein anderes System einzuführen und das andere System wird kommen. Ich denke, es kann ja auch eine Parallelwelt sein, die wir aufbauen.
Ja.
Und dann später werden die anderen merken, oh, ich glaube, das, was da ist, gefällt mir nicht. Ich möchte mal schauen, wie das andere ist. Und dann können wir die anderen abholen. Und ich denke, das ist auch ein großes Thema. Wir haben ja Millionen und bald Milliarden Menschen, die sich anscheinend die eine oder die andere Impfung gegeben haben. Und die werden vielleicht, viele sagen, oh shit, ich bereue das. Da muss man auch wieder forschen. Gibt es da Möglichkeiten, denen irgendwie die zu unterstützen? Haben wir Möglichkeiten, das zu neutralisieren? Und da gibt es ganz viele Arbeiten, die auf uns zukommen.
Das denke ich auch. Das denke ich auch, aber es ist ja schon was in Bewegung gekommen, ne? Allein die Tatsache, dass du diese Sessions hier machst, allein die Tatsache, dass wir mit unserem Corona-Ausschuss schon bei Sitzung 55 sind inzwischen und dass da draußen im alternativen Bereich so viele Informationen vorhanden sind, Informationen, die kein Mensch bei den Mainstreams findet und die auch die Leute, die bisher noch auf Regierungslinie gewesen sind oder so halbwegs, die auch diese Leute wegtreibt von diesen in aller Regel schon kurz vor dem Konkurs stehenden Mainstream-Medium, was da versucht, uns aufs Kreuz zu legen. Ne?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was du sagst, wegen den Massenmedien. Wir haben einige Hinweise, dass denen finanziell gar nicht gut geht, weil die Leute denen
Richtig.
weglaufen. Und das ist
Ja.
natürlich klar. Die haben ein ganz anderes Budget mit anderen Einnahmen, die nicht mehr da sind. Und ich habe jetzt ein kleines Beispiel bei uns in der Schweiz. Da gab es wieder eine gute Demonstration, die nicht bewilligt war, im Appenzell, im kleinen Appenzell. Und Now schreibt da, ja, denen geht die Luft aus, sind nur 100 Teilnehmer dort. Und es waren mindestens 1500 dort. Und weißt du, also wenn du so daneben liegst, dann muss ich aber sagen,
Ja.
hey Leute, was ist mit euch falsch? Das geht gar nicht. Also.
Ja, wie viel Angst müssen die haben, dass die so die Realität manipulieren müssen, ne? Denen geht die Düse 1 zu 1000, das garantiere ich dir.
Ja, und ich denke, das ist das Schöne, was ich am Corona-Ausschuss so schätze. Es wird wirklich sachlich mit diversen Leuten gesprochen. Das ist ganz wichtiges Material, wo man dann auch benutzen kann, für das Ganze aufzuarbeiten. Das wird auch passieren. Und diese
Das wird
Gerichtsfälle,
passieren.
die werden kommen. Da sagen auch viele, ja, es passiert nichts. Nein, da läuft sehr viel im Hintergrund. Die haben keinen
Oh ja.
Plan, wie das Ganze funktioniert mit den Terminverschiebungen, wenn die Gerichte sagen, ihr könnt erst im November diesen Fall anfangen. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich komme schon im Juni, dann ist es einfach November. Aber das sind halt viele Menschen, die verstehen das nicht. Aber es ist okay, es ist klar, man muss halt ein bisschen Geduld haben, aber die Sachen sind ja am Laufen, das ist ja nicht nur auf einer Seite, sondern auf ganz verschiedene Ebenen. Sei das Beate Badner, sei das du, das sind noch andere Länder, die da Gas geben, auch Italien gibt Gas. Und ich denke, wenn mal ein Land kippt, dann ist das ein möglicher Dominostein.
Also ich glaube, wir haben heute mehrere hundert, es gibt ja vier große Klagen, Nichtigkeitsklagen, die die Kollegin Dr. Holzeisen, Renate, gegen die EU-Kommission wegen der vier sind es ja jetzt Impfstoffe eingereicht hat. Ich glaube, wir haben heute ein paar hundert Nebenkläger dazu gepackt. Hier meine Kanzlei, jedenfalls glaube ich das, dass wir das getan haben oder es passiert morgen. Die Kollegin hat mir das jedenfalls vorhin berichtet, als ich zurückgekommen bin. Also da tut sich ständig was. Wir gucken auch gerade nach einem geeigneten Gerichtsort für einen internationalen Corona-Gerichtshof. Das muss ein extraterritorialer sein. Wir haben da an Indianerreservate gedacht, das haut nicht so richtig hin. Eines vielleicht aber doch. Aber es kommt auch Afrika und Indien in Betracht. Also wir arbeiten dran und wir werden auch die richtigen Richter und Staatsanwälte da finden. Das ist ja auch beim letzten Mal gut gegangen. Auch da bei den Nürnberger Prozessen hat man am Ende die richtigen Leute zusammengebracht, die überwiegend einen sehr guten Job gemacht haben. Diesmal ist die Aufgabe allerdings noch um einiges größer.
Ja, es ist natürlich ein weltweit umfassendes Netzwerk, was da abgeht. Der Sumpf ist so tief und ich glaube,
Ja.
die Lüge ist so groß, dass ganz viele Menschen das gar nicht ansatzweise glauben können,
Ja.
was da abgeht. Das ist.
Ja, so ist es.
Und da müssen wir einfach durch. Ja, Rainer, wie sieht's aus? Nächsten Freitag, habt ihr schon Themen?
Nee, ich glaube nicht. Also doch, ich habe welche besprochen mit Corwin und mit Viviane. Wir haben da ein paar richtig gute Sachen am Kochen, aber wir wissen noch nicht, ob die Leute, die wir angefragt haben, alle mitmachen. Aber beispielsweise das Interview, was wir vorhin mit Dr. Hodgkinson aufgenommen haben. Ich glaube, das wird auch außerhalb Deutschlands, das wird internationale Wellen schlagen. Der Mann hat dann irgendwann nämlich, ist ein ganz ruhiger, hochgelassener Engländer, zumindest spricht er so. Ich glaube, er ist Kanadier, ist aber, glaube ich, in England geboren worden. Aber irgendwann hat es ihm gereicht und dann hat er sehr deutlich gesagt, was er von dem Ganzen, was hier abgeht, hält. Es wird schwer zu ertragen sein für den einen oder anderen.
Das wird sehr spannend. Übrigens, auch noch eine kleine Anekdote. In der Schweiz wurden ja 8 Kundgebungen verboten. Die letzte wirklich große war dann Liestal, wo dann 10.000 Menschen kamen. Dann hatten sie plötzlich wahrscheinlich die Hosen voll und haben alles verboten. Interessanterweise in Zug am 13. Juni ist dann das wieder bewilligt. Aber das ist dann der Tag der Abstimmung. Ist ja klar, da kannst du nichts mehr wirklich bewirken, weil da der Mist geführt ist. Also liebe Menschen in der Schweiz, schaut einfach, dass ihr, wenn es geht, selber vor Ort abstimmt und nicht eine Briefwahl macht, weil ich traue diesen Menschen alles zu. Ihr seht das in Amerika, wo ja das Ganze jetzt nochmal gezählt wird. Ich habe gesehen, 67% der Stimmen sind ausgezählt in Arizona, in diesem Teil. Und da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Und da gibt es ja auch Geschichten, ich weiß nicht, ob du davon auch weißt, dass diese Dominion oder wie die heißen, auf der ganzen Welt ihre Server und Kontakte haben. Also es würde mich nicht überraschen, wenn auch Wahlbetrug nicht nur in Amerika stattgefunden hat, falls denn das wirklich bewiesen wird, was ich daran glaube, sondern auch in anderen Ländern.
Das würde mich auch nicht wundern, nach allem, was wir bisher wissen. Ich werde dazu morgen wahrscheinlich dazu und zu einigen anderen Themen ein Interview mit Steve Bannon machen. Das ist der ehemalige Wahlkampfberater und Stabschef des Weißen Hauses für Trump gewesen. Ich hatte schon ein Vorgespräch mit ihm. Das könnte sehr spannend werden. Werde
Also
ich euch
da bin
berichten.
ich ja sehr gespannt, was da kommt. Rainer, vielen herzlichen Dank, auch noch zu später Stunde. Sorry für die technischen Störungen. Bin froh, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Wie immer super spannend. Keep in touch und bis sehr bald.
Bis dann, macht's gut, schönen
Mach's gut.
Abend.
Tschüss. So, das war Rainer Füllmich. Entschuldigt bitte, dass ich da Probleme hatte. Ich bin jetzt froh, dass ich es irgendwie geschafft habe, weil ich finde die Sendung sehr wichtig, dass wir das hinkriegen. Ja, ihr seht selber eine Riesensache und vielleicht werde ich dann noch kurz dazu was sagen. Ich werde jetzt da können wir das nachher zuschneiden. Spielt keine Rolle, ich habe da ein tolles Team. Ich schaue noch schnell in den Chat. Jo, gute Nacht, ihr beiden. Danke für die Zeit. Ich denke, es war eine sehr wichtige Sendung, wiederum auch, wenn ich natürlich hier nicht in diesem Studioatmosphäre, wie ich sonst habe. Ich bekam ein bisschen ins Schwitzen mit der Technik, aber ich glaube, jetzt war das wichtig, was ein guter Ton ist, weil diese Sendung dann meistens auch oft geteilt wird. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bleiben wir dran. Aufgeben ist keine Option. In dem Sinne, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber. Und verbinde die Punkte. Gute Nacht allerseits. Bis dann. Tschüss zusammen.